Ja, es ist wieder Sonntag. Wir hören die Predigt heute im Gottesdienst, den wir jetzt präsent schon wieder veranstalten. Hier ist der Pastor Peter und die Conny, meine Pastoralassistentin und Ehefrau, wird heute predigen. Und jetzt hören wir Gottes Wort aus ihrem Munde.
Halleluja. Amen. Amen. Ich habe heute einen sehr langen Text, aber ich werde ihn dann aufteilen. Erstmal lesen. Und dann aufteilen. Apostelgeschichte 12, 1 bis 17. Die Lutherfassung. Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn 4 Abteilungen von je 4 Soldaten, ihn zu bewachen. Denn er gedachte, ihn nach dem Passafest vor das Volk zu stellen. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen 2 Soldaten mit 2 Ketten gefesselt, und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein, und Licht leuchtete auf in dem Raum. Und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach: Steh schnell auf! Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm: Gürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Und er sprach zu ihm: Wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern meinte, eine Erscheinung zu sehen. Sie gingen aber durch die erste und zweite Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Das tat sich ihnen von selber auf. Und sie traten hinaus und gingen eine Gasse weiter, und alsbald verließ ihn der Engel. Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er: Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes gerettet hat, von allem, was das jüdische Volk erwartete. Und als er sich besonnen hatte, ging er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Als er aber an das äußere Tor klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode, um zu horchen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, trat sie vor Freude, tat sie das Tor nicht auf, lief hinein und verkündete, Petrus stünde vor dem Tor. Sie aber sprachen zu ihr: Du bist von Sinnen. Doch sie bestand darauf, es wäre so. Da sprachen sie: Es ist ein Engel. Petrus aber klopfte weiter an. Als sie nun aufmachten, sahen sie ihn und entsetzten sich. Er aber winkte ihnen mit der Hand, dass sie schweigen sollten, und erzählte ihnen, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis geführt hatte, und sprach: Verkündet dies dem Jakobus und den Brüdern. Dann ging er hinaus und zog an einen anderen Ort. Zu jener Zeit war Agrippa der Erste, das ist der Enkel vom Herodes, der Regent über Judäa. Außenpolitisch war er ja ganz gut drauf, aber innerpolitisch, da hat er Mühe, dem Volk seine Frömmigkeit unter Beweis zu stellen. Und das war ja schon in der ganzen Dynastie von Herodes schon so. Agrippas Vorgehen gegen die junge Christenheit war auch nicht anders als ein taktisches Manöver, um seine Gläubigkeit öffentlich zu zeigen. Angefangen hatte das mit Stephanus, und das war in der Mitte der 30er Jahre nach Christus. Jetzt fängt also die zweite Verfolgungswelle an, beginnt mit der Tötung von Jakobus, das ist der Bruder des Johannes, und er war einer der Leiter der ersten Gemeinde. Die Hinrichtung, das des Jakobus erfolgt vom König, man kann es vermuten, dass Agrippa es gezielt auf die Leiter der Gemeinde abgesehen hat. Vor dem Volk stand er ja gut da. Und das hat ihn wahrscheinlich auch noch ermutigt, mit Petrus auch den zweiten Kopf der Urgemeinde festnehmen zu lassen. Jetzt sehen wir mal vom Geistlichen ab. Menschlich gesehen hat nur das bevorstehende Passafest Petrus das Leben gerettet. Das war schon bei Jesus so. Es konnte während der Festtage kein Prozess ordnungsgemäß abgewickelt werden. Das war doch den Gegnern sicher angenehm, dass sich da noch nach diesem Fest noch Pilger in der Stadt waren, und das war doch eine gute Kulisse für das Spektakel, oder? Vers 4. Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn 4 Abteilungen von je 4 Soldaten, ihn zu bewachen. Denn er gedachte, ihn nach dem Passafest vor das Volk zu stellen. Lukas ist ja der Schreiber der Apostelgeschichte und der betont es hier, was für Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden. 16 Wachen, das muss man sich bitte vorstellen. Wie muss er doch Angst vor dem Petrus gehabt haben? Wenn wir dann im Text noch weiterlesen, dann heißt gefesselt in Ketten, mit Ketten, wahrscheinlich waren die dann auch noch an der Wand befestigt. Dann 2 Wachen, die direkt bei ihm waren, und 2 Wachen vor den Gittern und 2 Wachen noch an diesen Toren, die später erwähnt werden. Also ein Entkommen, ein Fliehen ist für Petrus wohl aussichtslos. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott, heißt es im Vers 5. So rückt der Tag des Prozesses näher und näher, aber nichts passiert. Sind die Gebete der Gemeinde umsonst? Sie flehten doch zum Herrn, sie beteten ohne Unterlass. Beten wir für die vielen verfolgten Christen in der Welt? Ich habe mir von Open Doors mal die Liste rausgeholt, in welchen Ländern Christenverfolgung stattfindet. Und das ist in einer Rangordnung aufgeführt. Nordkorea, könnt ihr euch vorstellen, ist an erster Stelle. Afghanistan, Somalia, Libyen, Pakistan, Eritrea, Jemen, Iran, Nigeria, Indien. Und dann kommen weitere, jetzt habe ich, glaube ich, 10 vorgelesen. 50 Länder sind aufgeführt und darunter etliche Urlaubsländer von uns, wie die Malediven, Ägypten, Türkei, Tunesien, Marokko, Mexiko, Kenia. Alle mehr oder weniger Christenverfolgung. Und in unserem Text heißt, und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen 2 Soldaten mit 2 Ketten gefesselt, und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Also erst in der letzten Nacht vor dem Prozess wird Gott aktiv. Vers 7. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein und leuchtete ein Licht auf in dem Raum. Und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es und er sprach zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Dadurch tat er es auf. Wie fest muss Petrus geschlafen haben? Warum? Also ich glaube, ich könnte da nicht so gut schlafen. Er ruhte in Gott. Er schlief in Frieden. Er war bereit, für seinen Herrn zu leiden, wie Jesus ja auch gesagt hat. Er war bereit zu sterben. Der Engel musste ihn in die Seite knuffen, um ihn zu wecken. Er musste ihn anrempeln. Hey, wach auf. Wahrscheinlich war Petrus schlaftrunken. Sagt man ja so schön, schlaftrunken. Der Engel musste ihm wie einem kleinen Kind alle Anweisungen knapp und nacheinander geben. Da ist mir eingefallen, als meine Kinder noch zur Schule gingen, wir haben verschlafen. Ich habe es genauso gemacht. Aufstehen, wir haben verschlafen, geh ins Bad, wasch dich, putz die Zähne, kämmen, alles nacheinander, ohne reden, ohne nachdenken, mach. So habe ich mit der geredet. Und der Engel sagt, steh schnell auf, gürte dich, zieh deine Schuhe an und das Obergewand, der Mantel, der darf wegen der Kälte auch nicht, es war Nacht, wegen der Kälte auch nicht fehlen. Das heißt, alles macht dich für einen längeren Marsch bereit. Vers 9. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern meinte, eine Erscheinung zu sehen. Sie gingen aber durch die erste und zweite Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Das tat sich ihnen von selber auf. Und sie traten hinaus und gingen eine Gasse weiter und alsbald verließ ihn der Engel. Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat und von allem, was das jüdische Volk erwartete. Also, zuerst hält Petrus das Ganze für eine Vision Gottes, dass Gott ihm was damit sagen will. Und dann sind sie in der Nacht und vielleicht durch die Kühle der Nacht lässt ihn das wieder zur Besinnung kommen. Aber da ist der Engel schon wieder weg. Aber rückblickend erkennt er, dass seine Hände die Ketten ja nicht mehr haben, dass die abgefallen sind, dass die Türen sich wie von selbst geöffnet haben. Ja. Wenn Gott, der Herr, eingreift, kann keine Macht der Welt ihn hindern.
Amen.
Stellt sich uns die Frage, hat Lukas den Bericht ganz bewusst als Parallele zur Befreiung des Paulus aus dem Kerker in Philippi eingesetzt? Petrus und Paulus machen doch gleichartige Erfahrungen mit Jesus. Sie sind in gleicher Weise würdig, für den Herrn zu leiden. Der Herr hat sie in seinen Dienst berufen und er wirkt durch sie, beide. Da muss man noch dazu sagen, das Verhältnis der führenden Männer untereinander war gut. Es gab da keine kleinlichen Rangeleien wie in Korinth oder in Galatien. Das, was Lukas hier nicht schreibt, das ist ganz einfach zu erklären, das Buch von Lukas ist nicht vorher entstanden. Nach dem Schreiben des Buches ist die letzte große Parallele im Leben von beiden. Und das ist der Märtyrertod. Paulus und Petrus. Es konnte also noch nicht schreiben, weil das ja noch nicht passiert war. Jetzt wieder zurück zu unserem Text, Vers 11. Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes gerettet hat und von allem, was das jüdische Volk erwartete. Was erwartete denn das jüdische Volk? Der Petrus, dem muss es doch vorgekommen sein, wie wenn er sein Leben neu geschenkt gekriegt hat. Können wir mal nachdenken, in welcher Situation der Herr in unserem Leben eingegriffen hat? Hat er da irgendwo ein Ausrufungszeichen gesetzt? Und bemerken wir überhaupt ein Ausrufezeichen? Oder bleiben wir im Traumwandeln stecken? Machen wir uns gar nicht klar, dass Gott es war, der da uns bewahrt hat der uns im Leid zusprechen wollte, haben wir das gar nicht mitgekriegt. Lukas schreibt im Text, was das jüdische Volk erwartete. Und was meinten das? Wir müssen uns doch hier nochmal klar machen, dass das Passafest natürlich besonders geeignet war, religiöse und nationale Gefühle zu erregen. Agrippa hätte sich doch keinen günstigeren Zeitpunkt aussuchen können. Es kam ihm doch gerade recht. Das Volk erwartete, dass er mit Petrus einen weiteren Kopf der Gemeinde zu Tode bringen würde. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, es waren ja nicht alle Juden gegen die Urgemeinde, gegen die Christen. Es gab selbstverständlich verschiedene Einstellungen. Es waren nicht alle dagegen. Und als er sich besonnen hatte, ging er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Also man könnte jetzt mal sagen, die waren wahrscheinlich wohlhabend. Markus ist ein Beiname und das ist römisch. Man könnte denken, dass er wahrscheinlich römische Vorfahren hatte oder römische Sklave ist freigesprochen worden. Und ja, die Familie war wohlhabend. Die hatten wohl einen ummauerten Innenhof mit einem eigenen Torgebäude. Und Mutter und Sohn hatten wohl das Haus der Gemeinde als Versammlungsort bereitgestellt. Der Tempel war ja wegen der drohenden Verfolgung nicht mehr so ganz sicher. Vers 13. Als er aber an das äußere Tor klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode, um zu horchen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie vor Freude das Tor nicht auf, lief hinein und verkündete, Petrus stünde vor dem Tor. Sie aber sprachen zu ihr, du bist von Sinnen. Doch sie bestand drauf, es wäre so. Da sprachen sie, es ist sein Engel. Rode, die Magd, die ist so erfreut, dass sie vor lauter Überraschung vergisst, die Tür aufzumachen. Und sie rennt rein und teilt es der Gebetsversammlung mit. Und die sagen, du bist von Sinnen. Das ist die Reaktion von Gläubigen. Und dann sagen sie, es ist ein Engel. Was ist da los in der Gemeinde, die da gebetet haben? Haben die nicht inbrünstig gebetet? Hatten sie alles andere erwartet, aber nur nicht das, dass ihr Gebet erhört worden ist? Es gibt da die Geschichte von dem kleinen Jungen. Die Gemeinde ist zusammengekommen und oder will zusammenkommen und will für Regen beten, weil es so lange trocken war, Dürre war. Er, der kleine Bub, nimmt einen Regenschirm mit. Die wollen doch um Regen beten. Aber er war der Einzige, der einen Schirm mit hatte. Sind unsere Gebete so kraftlos, weil wir es nicht für möglich halten, dass Gott uns erhört? Wo ist unser Glaube? Wie groß ist der? Und wie gehen wir mit dem Unverständnis unserer Mitmenschen um, die uns für wahnsinnig halten? Wenn wir sagen, wir beten Gott für etwas. Naja, wenn du meinst, mach mal. Die halten uns auch von Sinnen. Bleiben wir dann standhaft? Bleiben wir im Gebet? Bleiben wir da drin oder kommen die Zweifel auf? Oder es ist einfach so, dass Gott manchmal sofort reagiert, aber manchmal brauchen wir die Geduld dafür. Weil Gott weiß doch, wann wir es wirklich brauchen. Ist er manchmal ein Gott, der eine Sekunde vor 12 reagiert? Wir sagen immer 5 Minuten vor 12. Ich sage eine Sekunde vor 12. Er weiß doch den richtigen Zeitpunkt, wann es uns gut tut mit irgendwas. Es ist sein Engel, meinen die Gläubigen, hier in der Apostelgeschichte 12,15. Da können wir dann schon sehen, dass zu der Zeit, im Judentum, schon viele der Meinung waren, dass jeder Mensch einen Schutzengel hat. Das bestätigt ja auch Jesus in Matthäus 18, im 10. Vers. Aber hier steht der Petrus voll und ganz lebendig vor der Tür und er klopft immer noch. Petrus aber klopfte weiter an. Als sie nun aufmachten, sahen sie ihn und entsetzten sich. Er aber winkte ihnen mit der Hand, dass sie schweigen sollten, und erzählte ihnen, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis geführt hatte, und sprach: Verkündet dies dem Jakobus und den Brüdern. Dann ging er hinaus und zog an einen anderen Ort. Also er hat mit einer eindeutigen Handbewegung die Menschen zum Schweigen gebracht und hat ihnen erzählt, was der Herr an ihm getan hat, wie er ihn durch den Engel rausgeführt hat. Aber es drängt seine Zeit, weil er könnte jeden Augenblick entdeckt werden. Wir werden ja schon lange gemerkt haben, dass er nicht mehr da ist. Was wird Petrus jetzt tun? Im Gegensatz zu der Geschichte in Apostelgeschichte 16 ab Vers 23 hat ihm der Herr hier noch keine weitere Anweisung gegeben. Im 16. Kapitel gibt er Silas und Paulus eine Anweisung. Was macht er jetzt? Soll er die geschenkte Freiheit nutzen und in Jerusalem weiterarbeiten? Oder soll er dem Rat vom Verstand folgen und das Weite suchen, bevor ihn die Verfolger entdecken? Er nutzt das Letztere. Das heißt, dann ging er hinaus und zog an einen anderen Ort. Petrus verlässt Jerusalem für einige Jahre und taucht erst wieder in Apostelgeschichte 15 auf. Kann für uns ein Hinweis sein. Wenn wir keine Anweisung vom Herrn kriegen, was wir weiter tun sollen, welchen Weg wir einschlagen sollen, was jetzt notwendig ist, dann wählen wir den Weg, dass wir nüchtern überlegen, dass wir unseren Verstand benutzen, den uns der Herr ja auch gegeben hat. Interessant ist auch, dass Petrus die Brüder anweist, dass Jakobus, ja, dass er sieht eigentlich Jakobus als den zukünftigen Leiter der Gemeinde an, weil er möchte, dass er die Mitteilung kriegt und dass die ihm einfach sagen: Petrus ist jetzt weg, du sollst machen. Es waren ja die Leiter der Gemeinde, und der Jakobus kommt auch jetzt in Wort immer mehr und mehr hervor. So. Mein Augenmerk liegt auf dem Beten in dem Text. Wir beten doch im Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Gottes Wille ist ganz einfach. Er sagt es uns doch da. Wie im Himmel so auf Erden. Wenn wir das beten, dann beten wir dafür, dass die Herrschaft und der Wille des Herrn runterkommt, zu uns kommt, dass wir alles unter seine Führung bringen. Alles, was im Himmel frei agieren kann, das sollte auch auf der Erde hier frei handeln können. Auf dem Planet, bei uns zu Hause, in der Arbeitsstelle, in der Gemeinde. wie im Himmel so auf Erden. Und was im Himmel nicht ist oder agieren kann, das sollte bei uns auch nicht aktiv sein. Krankheit, Leiden, geistliche Gebundenheit oder Sünde. Wie im Himmel, so auf Erden. Im Himmel gibt es keine Krankheit, keine Tränen. Die Versammelten im Haus der Maria, die beteten für Petrus. Und dieses Gebet nennt man das Gebet des Flehens. Und ein Gebet des Flehens ist inbrünstig, es ist intensiv, es ist impulsiv. Das Gebet verzehrt von innen. Das kommt tief aus dem Herzen. Und man verspürt es auch im Herz. Wer kann das beten? Jeder. Jeder von uns kann das beten. Und wir können für jeden Menschen, für jede Situation beten. Schließen möchte ich mit, oder werde ich, möchte ich nicht, sondern das werde ich, mit Epheser 6, 18. Betet alle Zeit mit allem Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen. Amen. Amen.